Rund um den Brustring.
Der Podcast.
Rund um den VfB Stuttgart.
Hallo, hier ist Roberto Hilbert.
Hallo, hier ist Peter Reichert.
Hier ist Herbert Tasky. Viel Spaß im Podcast rund um den Brustring.
Herzlich willkommen zum Podcast rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart und dies ist Folge 263 unseres schönen Podcasts. Und wir, der Chris, hi.
Einen wunderschönen guten Tag, hallo.
Und ich, wir reden heute über das 3:0 des VfB am 7. Bundesligaspieltag. Wir sind so gut aus der Länderspielpause reingekommen, fast wie wir reingestartet sind, eigentlich noch besser. Aber zunächst mal, Chris, bevor wir damit anfangen, weißt du, was heute vor einem Jahr war?
War da nicht das Spiel bei Juve?
Heute vor einem Jahr war das Spiel bei Juve. Also wir nehmen am Mittwochabend auf und das ist die perfekte Überleitung, denn wir reden heute natürlich, wie gesagt, über dieses Spiel. Wir reden aber auch über das, wenn ihr das hört, heute Abend anstehende Auswärtsspiel bei Fenerbahce in der Europa League. Und dann reden wir noch ein bisschen über die beiden Spiele gegen und in Mainz, also das Ligaspiel am kommenden Sonntag und das Pokalspiel nächste Woche Mittwoch, weil da wird sich bei den Mainzern nicht so wahnsinnig viel verändern. Ich hoffe, wir gewinnen beide Spiele, aber mal schauen. Und wir starten aber in diese Aufnahme mit unseren Nationalspielern. Ja, wir haben die letzte Folge in der Länderspielpause aufgenommen. Das war noch vor den Länderspielen. Und jetzt reden wir nochmal kurz über die Länderspiele. Ich ratter das mal kurz runter, beziehungsweise ich mach's kurz. Deutschland 4:0 gegen Luxemburg, 1:0 gegen Nordirland, Angelo Stiller, Alexander Nübel, kein Einsatz. Jamie Leveling abgereist mit Adduktorenproblemen, die ihn dann auch für das Spiel gegen Wolfsburg außer Gefecht oder in Wolfsburg außer Gefecht setzten. Bilal Elkanous wurde nach 69 Minuten ausgewechselt beim 1:0 im Testspiel gegen Bahrain für Marokko. Beim 1:0 gegen Kongo saß er auf der Bank. Badreddine Bouanani. Beim 3:0 in Somalia war er nicht im Kader. Ich habe irgendwo gesagt, angeblich, weil der Sohn von Zidane einen Kaderplatz bekommen sollte, weiß ich aber nicht, weil die ihn, glaube ich, für Algerien statt für Frankreich gewinnen wollen. Beim 2:1 gegen Uganda saß er immerhin auf der Bank, kein Einsatz. Luka Jaques hat 74 Minuten sein Debüt gegeben beim 2:0 in Schweden, der Schweiz. Beim 0:0 in Slowenien saß er auf der Bank. Atakan Karasor beim 6:1 der Türken in Bulgarien und beim 4:1 gegen Georgien saß er in beiden Spielen auf der Bank.
Überraschend.
So, also, ich mach's noch kurz fertig. Schema hat, wurde ausgewechselt beim 4:1 der spanischen U21 gegen Norwegen. Beim 2:1 gegen Finnland hat er durchgespielt. Lazar Jovanovic hat beim 1:0 der Serben in Rumänien wurde ausgewechselt. Und Jovan Milosevic saß beim gleichen Spiel 90 Minuten auf der Bank. Dennis Simon hat durchgespielt bei der U21 bei diesem Spiel gegen Griechenland. Das war ein bisschen unglücklich für ihn. Aber auch das gehört beim Jugendtorhüter dazu, finde ich. Hat aber danach auch gute Paraden gesetzt und beim 2:1 in Nordirland hat er auch durchgespielt und auch in Ulrich schließlich hat 64 Minuten im ersten Test gegen Portugal gespielt. Der ging 1:2 aus mit der deutschen U20 und beim 0:1 im zweiten Spiel hat er durchgespielt. Aber also Chris, ich muss sagen, ich fand es ein bisschen nervig, dass von unseren zahlreichen Nationalspielern, vor allem A-Nationalspielern, einfach eigentlich kaum jemand eingesetzt wurde, aber sie auch nicht in Bad Cannstatt waren, um mit der Mannschaft zu trainieren. Wie siehst du es?
Ich finde es schön, dass sie mal auch ein Kreis der Nationalmannschaft sind, aber bin froh, dass sie sich nicht verletzt haben.
Das stimmt, wer nicht spielt, kann sich auch nicht verletzen. Also klar.
Ah, die, ja, okay. Raus an irgendwelche Innenverteidiger.
Das stimmt. Nee, also keine Ahnung. Es ist natürlich schön für die Spieler und ich freue mich auch. Und es gibt ihnen vielleicht auch Selbstbewusstsein, auch wenn sie es sich momentan auch beim VfB holen können, wenn sie zur Nationalmannschaft berufen werden. Aber sie haben halt auch keine Spielpraxis. Sie trainieren auch nicht mit der Mannschaft, deswegen ärgert es mich ein bisschen, wenn die nicht spielen. Aber gut, es ist ja dann gegen Wolfsburg alles gut gegangen. Insofern will ich mich nicht beschweren. Aber das ist der Rückblick auf die Nationalspieler in der Länderspielpause. Ein, zwei andere kleine Themen habe ich mir noch aufgeschrieben. Es gibt ja wie jedes Jahr den Fankalender des Kommando Cannstatt und ich war überrascht zu sehen, dass es den auch im offiziellen VfB-Shop gibt. Es gibt es wohl schon eine Weile. Ich hatte das noch nicht mitbekommen. Ich habe das dann gesehen. Ihr könnt ihn auch beim natürlich im Stadion kaufen, am Fanstand hinter der Kurve. Ihr könnt es beim CC auch im Shop kaufen, aber ihr könnt es auch, und das finde ich schon bemerkenswert, dass der VfB in seinem Online-Shop einen Kalender, der natürlich auch einen guten Zweck dient, der Ultras verkauft. Ich glaube, dass jetzt vor 10 Jahren, 5 Jahren hätte es das noch nicht gegeben, oder?
Eher undenkbar, glaube ich auch, weil das wäre da. Obwohl, wie lang ist Klaus Vogt her, der Fanpräsident? Also,
vor 6 Jahren, Dietrich Afgren. Ja. Genau. Aber auf jeden Fall holt euch das Ding, egal wo, denn es dient auch wie jedes Jahr einem guten Zweck. Ist einfach eine schöne Sache, wenn man sich durch jede Woche, ich glaube, es ist ein Wochenkalender des Jahres, mit einem VfW-Fanbild hangeln kann. Mein Elf-Freunde-Kalender hat übrigens auch gerade das Tor von Peter Reichert gegen Eintracht Frankfurt am 32. Spieltag 1983/84 auf der auf dem Blatt. So.
Also seit 3 Monaten, ne?
Ja, genau. Nee, es ist Oktober. Hast du schon VfB Beats mit Marjan gesehen? Das neue Nachfolgeformat von VfB Intim.
Wie schätzt du mich ein?
Ja, natürlich, weil du dich sowas interessiert. Weiß ich nicht. Hast du es gesehen?
Tatsächlich noch gar nicht. Ich habe noch nicht reingeschaut.
Kennst du Marjan?
Nee.
Okay. Ich kannte ihn auch nicht, was natürlich damit zu tun hat, dass ich nicht in Stuttgart wohne und auch nicht so der Hip-Hop-Enthusiast bin. Ich muss sagen, ich kann mit ihm jetzt halt so musikalisch nicht so wahnsinnig viel anfangen, aber das ist ja Geschmackssache, das kann ja jeder machen, wie er mag. Ich finde das als Weiterentwicklung ganz nett. Du hast immer noch die ganzen Interviews, du hast dann aber halt irgendwie ihn, der halt dann mit den Spielern spricht und so ein bisschen seine Fanbiografie, und ich bin mal gespannt. Das soll ja so ein bisschen so ein Mix sein aus Musik und Fußball, was finde ich eigentlich grundsätzlich viele Überschneidung bietet, sowohl was Fantum angeht, als auch einfach so, was diese, ja, Fußball auch so ein bisschen als Lifestyle und als Lebensgefühl angeht. Genau, aber schade, dass du es nicht gesehen hast. Sonst hätten wir jetzt noch mehr über Marjan sprechen können. Gut.
Ja, aber es ist eine tolle Idee, sowas so, auch so umzusetzen. Also ich bin ja eh ein großer Fan von Try and Error oder auszuprobieren, ja, und dann gucken, ob es funktioniert oder nicht. Und wenn es nicht funktioniert, dann ja, dann ist es halt auch so. Wenn es ein Riesenscheiß ist, dann ist es auch so. Wenn es top ist oder eine ganz neue Fangeneration vielleicht auch anspricht, ey, warum denn nicht? Ausprobieren. Ja. Ich finde das voll legitim.
Ja, nö, also wie gesagt, ich finde es auch okay, dass man das macht. Es gibt noch eine weitere gute Nachricht, und zwar gewinnt Finn Jelsch die Fritz-Walter-Medaille in Gold für den Jahrgang 2006, ein Jahr vor der Meisterschaft. genau, also herzlichen Glückwunsch an Finn Jelsch. Der letzte Preisträger einer Fritz-Walter-Medaille, der zu diesem Zeitpunkt auch beim VfB spielte, war Timo Werner übrigens 2015.
Ja.
Also es gab noch andere, die, also Noah Darwich hat auch eine Fritz-Walter-Medaille gewonnen, aber da hat er bei Barcelona gespielt. Und der letzte Goldgewinner übrigens war Toni Rüdiger 2012. Das letzte Mal, dass ein zu dem Zeitpunkt VfB-Spieler diese Fritz-Walter-Medaille gewonnen hat. Das war, wie gesagt, 2012 Toni Rüdiger. Und schließlich noch die letzte Personalnachricht auch. Nico Nartey wurde nachnominiert für den EL-Kader, kann also heute Abend, wenn ihr es jetzt hört, gegen Fenerbahce spielen. Er wurde es gibt eine Regelung, ihr hattet das, glaube ich, auch ausgegraben in unserem WhatsApp-Chat. Man kann, wenn ein Spieler länger als 60 Tage verletzt ist, jetzt habe ich hier gegen mein Mikro, wenn länger als 60 Tage verletzt ist, dann kann man für diese 60 Tage oder für länger als bestimmten Zeitraum kann man für diese 60 Tage einen Spieler ersatzweise nominieren, und wenn der ursprüngliche Spieler wieder fit ist, dann wird wieder zurückgewechselt und der VfB ersetzt, wie gesagt, Ermedin Demirovic durch Nico Nartey. Gute Sache, oder? Wir kommen ja gleich noch auf Nico Nartey zu sprechen.
Also auf jeden Fall ist es gut, dass man den Kaderplatz hat. Und mich freut es für Nico Nartey auf jeden Fall, weil der hat so viel Scheiße hier in Stuttgart schon gefressen, was Verletzungen angeht. Und ja, wenn man dran denkt, dass er wirklich Karriere auch am seidenen Faden hing, finde ich's stark, da jetzt so ein, wir kommen ja gleich drauf zu sprechen, so ein Spiel abzuliefern. Und ist ein verdienter Lohn, im Endeffekt da jetzt als Ersatz reinzurutschen, bietet wahrscheinlich einfach dem VfB weitaus mehr Möglichkeiten, taktisch auch. Und ja, mir tut's halt extrem weh, wegen Demirovic. Ich kann es verstehen, verletzt, ja, was soll das? Ja. Hoffen wir, dass wir das Beste draus machen können.
Ja, auf jeden Fall. Ja, aber wie gesagt, ich finde es auch gut, dass man nicht einfach sagt, okay, wir lassen den Kader aufs Umsetzen, weil wir haben sowieso niemanden, der uns da helfen kann. Oder niemanden, den wir auch nominieren könnten, weil du kannst ja jetzt auch nicht einfach irgendwen nominieren. Du kannst halt Also wenn jetzt jemand verletzt wäre, der in unseren zu unseren Jugendspielern zählt, die alle noch nicht so richtig reif für die Europa League sind, dann hättest du halt ein Problem, dann müsstest du halt jemand anderen aus der zweiten Mannschaft nachnominieren und jetzt kannst du halt jemanden auch nominieren, den du nicht selber ausgebildet hast. Gut, bevor wir gleich auf das Spiel zu sprechen kommen, noch unser kleiner Werbeblock. Wenn ihr uns finanziell unterstützen könnt und wollt, dann könnt ihr das gerne tun über Patreon oder über PayPal. Bei Patreon geht es um monatlichen Betrag, der kann klein oder groß sein, wie ihr möchtet. Wenn er groß ist, dann werdet ihr wie der Daniel in jeder Folge genannt, der unterstützt uns nämlich mit $10 im Monat. Wenn ihr uns mit ein bisschen weniger unterstützt, mit $5 im Monat, werdet ihr immer noch in jeder Folge genannt. Das macht der _Zylinder. Und wenn ihr zu den zahlreichen Menschen gehört, die uns mit $2 unterstützen, dann könnt ihr darauf hoffen, in einer Folge genannt zu werden. Diesmal nennen wir die Kollegen vom Vertikalpass, die uns $2 im Monat rüberschieben. Damit halten wir den Podcast am Laufen. Equipment kaufen wir uns, wenn es notwendig ist, und versuchen das natürlich immer weiter zu professionalisieren. Wenn ihr uns nicht monatlich was spenden wollt, sondern eher unregelmäßig, wenn es euch gerade passt, dann könnt ihr das gerne über PayPal tun. Und alles, was ihr darüber wissen müsst, findet ihr unter rundumdenbrustring.de/support. Und wir blicken jetzt auf das 3:0 des VfB in Wolfsburg. Und damit blicken wir zunächst mal auf die Aufstellung, Chris. Und die war überraschend, weil man kriegt ja vom VfB erstmal nur diese Liste an Spieler und dann zählt man so durch. Ein Innenverteidiger, zwei Innenverteidiger, drei Innenverteidiger, ein Linksverteidiger, zwei Linksverteidiger eigentlich, noch Rechtsverteidiger. Okay, also ich mach's kurz. Es war am Ende eine Reminiszenz an die Matarazzo-Zeit so ein bisschen. Wir spielen nämlich mit einem 3-5-2, mit einer Dreierkette besteht aus Hendricks links, Chabot in der Mitte und Jaquez rechts. Und auf den Außenbahnen Mittelstädt und Asignon. Stiller und Schema auf der Doppelsechs. Vorne dann Elkanus auf der Halbposition. Ganz vorne Tomasch auf der Zehnerposition. Und sehr überraschend, Nicolas Nater mit seinem ersten Startelf-Einsatz seit dem 21. Mai 2023 halb links. Wir wussten ja, dass nach der Verletzung von Ermedin Dumirovic, die ja direkt nach dem Heidenheim-Spiel bekannt wurde, dass Sebastian Hoeneß ein bisschen umbauen musste. Was hieltest du vor dem Spiel von dieser Lösung mit dem 3-5-2?
Ich habe zuerst mal gedacht, okay, wollen wir einfach hinten zumauern und vorne mal gucken, was dann passiert.
Wir sind doch nicht Wolfsburg.
Ja, diese Burg haben wir gestürmt. Mit Nate, weil ich das nicht auf dem Schirm hatte, dass der links außen spielen kann. Mhm. Auf der einen Seite dann aber alles richtig gemacht irgendwie, weil das ein völlig überraschender Move war. Man hat es bestimmt auch schon ausprobiert. Ein bisschen bitter, glaube ich, für Chris Führig in der Situation, der die Position bestimmt auch spielen kann. Aber ich glaube, das Ziel war einfach wirklich, einen ballsicheren Mann da zu haben, der ja auch mehr noch nach hinten arbeiten kann. Mhm. Und von dem her war es schon so, okay, ja, mal eine interessante Aufstellung. Ich glaube, nicht nur uns hat er überrascht, sondern auch ein bisschen die Wolfsburger, so.
Ja, wobei bei Chris Führig weiß ich gar nicht. Ich glaube, der taugt mehr als Außenstürmer, als so Halbstürmer da so in dieser eingerückten Rolle.
Ja, aber
dann
kann er ja nach außen gehen von der Position dann.
Ja, das stimmt. Aber ich weiß, dass er, also Führig hat ja diese Position dann teilweise gespielt, unter Matarazzo. Ja, wir wissen, also das hat ja nicht so gut funktioniert. Ich glaube, diese noch offensivere Rolle, noch weiter außen positionierte Rolle auch, weil du halt auch dann innen jemanden neben dir hast, das liegt ihm noch besser. Aber ja, klar, also auch gut, Leveling fiel ja noch aus. Das heißt, den konntest du auch nicht auf der Position stellen. Und ja, er war auf jeden Fall mutig. Aber wir wissen ja auch, dass Sebastian Hoeneß viel von Nico Nate hält. Und dementsprechend, ja, auf jeden Fall spannend. Ich war, wie gesagt, ich musste mich da auch erstmal sortieren, was denn diese Aufstellung wohl bedeuten mag. Aber es stellte sich ja dann als durchaus erfolgreich raus. Denn der VfB kam super ins Spiel rein, hatte direkt Chancen. Asignon und dann Chabot mit dem Fernschuss in der vierten Minute. Und wir sind jetzt gerade am Anfang von dem Spiel. Aber wie hat dir denn Chabot in dem Spiel gefallen?
Der ist super reingekommen. Und der macht das, was man dann auch sehen möchte, gegen solche Gegner, die eh so ein bisschen, ja, wohl auf die Defensive erstmal bedacht sind, weil man erstmal gucken muss, oder Wolfsburg gerade schaut, erstmal keins zu fangen und dann vielleicht durch einen Umschaltmoment was zu machen. Und deswegen ist es ein gutes Mittel, da einfach aus der zweiten Reihe mal draufzuhalten. Und er probiert es ja immer wieder. Es ist jetzt nicht das erste Mal, dass er da so einen Strahl da abfeuert. Ja. Ist jetzt noch nicht so ganz Karl Eigel über Level, aber aber es ist schon definitiv eine Waffe. Und ja. Da kann so schnell mal einer reinrutschen auch. Deswegen fand ich stark und seine ganze Präsenz auch da wirklich dann als Abwehrchef hinten.
So. Und Kapitän. Er war Kapitän ja, in dem Kapitän. Spiel, weil Undav auf der Bank, Demirovic verletzt, Karaso auf der Bank. Und dann ist der nächste in der Reihe scheinbar Jeff Chabot. Und ich finde, er hat das super ausgefüllt. Also wie du sagst, nicht nur spielerisch, sondern auch von dem Auftreten her, das hat er ja häufig. Und ich weiß nicht, ob ihm dann diese zentrale Position in der Dreierkette, klar, das verschiebt sich je nach Spielsituation immer ein bisschen, ob ihm das auch noch so ein bisschen hilft, dass er wirklich so der Chef hinten ist. Und dann seine jüngeren Nebenleute, Hendricks und Rakessa, auch so ein bisschen dirigieren kann. Also hat mir super gefallen, was er da gemacht hat. Und es ging dann weiter in der 6. Minute mit einer gelben Karte für Maxi Mittelstädt nach einem Foul an Adam Dagim. Und Schiedsrichter war ja Florian Bartstübner. Irgendwer hat das rein bei Twitter geschrieben. Das letzte Mal, als, ich glaube, da wird die Kalfas was, als Dico Natay mit der Startelf stand, an jedem 21. Mai 2023. Kann das Spiel gewesen sein? Auf jeden Fall, wir erinnern uns alle an dieses Spiel mit Bartstübner gegen Hoffenheim. Bei dem dann, wie hieß er, Gelb-Rot gesehen hat für auf dem Zaun klettern. Ich komme gerade nicht auf den, ist das gerade
der Anfall? Ja.
Ich habe während der Aufnahme bin ich immer so konzentriert, dass mir so Sachen da nicht einfallen. Wenn ihr es im Chat wisst, wir haben mittlerweile viel Zuschauer, sehe ich, wenn ihr es im Chat wisst, ich komme gerade nicht auf den Namen, aber ihr wisst, wen wir meinen, diese lächerliche gelb-rote Karte.
Ist er jetzt nicht in England?
Ja, nee, ich glaube, er ist mittlerweile in Lyon, aber es ist, ja. Also, aber, immer wenn wir aufnehmen und ich irgendwas mir nicht aufgeschrieben habe.
Ja, Moment, Mangala war es nicht. Und
nein, es war nicht Mangala. Der ist hinterher zu Crystal Palace gegangen. Genau. Also, wir sind ein bisschen vom Thema abgekommen. Wie gesagt, schreib es gerne in die Kommentare, auch wenn du euch das hinterher nochmal liest und hört. Thomas. Dann auch mit einer schönen Chance in der 12. Minute. Ich fand auch extrem gut, wie er da anzeigt. Spiel mit dem Pass bitte genau hier hin. Das sagt er oder zeigt er zu El Canous. Der spielt ihn schön in die Gasse. Ja, sag, wer war's?
Hamada.
Hamada, genau. Danke. Ja. Wie gesagt, ja. Es ist so ein Ding. Ich bin bei Podcast-Aufnahmen so konzentriert, dass mir so Sachen dann nicht einfallen. Also, genau.
Nariru.
Hamada. Genau, und damals war auch Bart Stübner der Schiedsrichter und auch da, also wir haben jetzt nicht über die gelbe Karte gesprochen, aber die fand ich ehrlich gesagt übertrieben nach 4 Minuten für so ein moderates Einsteigen. Genau, also was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, auch in dieser Szene, Thomas zeigt ihm ja an, spiel mit dem bitte direkt hier in diese Gasse, wo ich völlig glockenfrei stehe. Er schießt leider vorbei, aber ich fand den VfB vor allem spielfreudig und das gegen eine Mannschaft, die ja sehr, sehr tief stand und du hast trotzdem plötzlich die Räume, was wir häufig nicht haben in so Situationen, wo der Gegner tief steht. Wie fandst du denn die Anfangsphase vom VfB?
Relativ stark, weil sie das gemacht haben, was sie machen sollten. Sie haben Druck aufgebaut, sie haben den Druck oben gehalten auch. Sie haben relativ dann doch wenig zugelassen. Und es kam jetzt gerade schon im Chat bei Twitch, kam die Frage von Steff0711, erstmal hallo, kam die Frage, was haltet ihr von Nartey im Sturm? Das als ob er es schon immer gespielt hat, so ein bisschen. Ja. Er war Anspielstation, der war da dabei, der hat, es war nicht alles Gold, das glänzt, okay, aber.
Kann man ja auch nicht erwarten, also, nur nach, der hat ja noch gar nicht viel gespielt, aber dafür, dass du ihn direkt in so einem Spiel, wo du halt sagst, okay, ja, Wolfsburg, letztendlich stellt sich raus, dass Wolfsburg scheiße war an dem Tag, aber nichtsdestotrotz, das ist ein Spieler, der hat ewig nicht gespielt, dann von Anfang an zu spielen mit der Verantwortung, die das mit sich bringt, weil du willst ja auch nicht nach 20 Minuten ausgewechselt werden, weil du dann merkst, okay, es reicht nicht. Natürlich wurde er auch langsam rangeführt, aber ich finde es super und man sieht dann auch, warum Sebastian Hoeneß viel von ihm hält, weil der kann defensives Mittelfeld, der hat in Sandhausen auch auf dem linken Flügel schon mal gespielt, als Wingback meine ich, der ist relativ variabel einsetzbar. Die Frage ist natürlich, wie hoch kann er sich steigern, kommt er jetzt in Fahrt, aber man hat ihm auch nicht ohne Grund halt nochmal einen Vertrag angeboten für diese Saison. Und das macht Silas, Sebastian Hoeneß, glaube ich, auch nicht mit jedem. Also Silas wurde ja. Das
musst du jetzt abwarten, ne? Was
da jetzt ja, aber ich meine, das letzte Saison, also da, wie man so hörte, also war es nicht nur Silas, der unbedingt Champions League spielen wollte, sondern man hat ihm auch nahegelegt, sich doch vielleicht was anderes zu suchen. Und ich glaube, Hoeneß ist da schon relativ rigoros mit Spielern, mit denen er nichts anfangen kann. Ich meine, frag mal, wo Yannick Keitel abgeblieben ist. Ja, genau. Ja. Und dementsprechend finde ich das schon, echt interessant. Und, ja, genau, gute Frage auf jeden Fall. Wir gehen mal weiter im Spiel. Es gab eine Chance von Eriksen in der 13. Minute, den Fernschuss, den Nübel aber relativ problemlos auch gehalten hat. Generell, ich meine, wir haben Eriksen später nochmal. Bisher habe ich diesen Transfer von beiden Seiten her nicht verstanden. Also Eriksen war ja, vereinslos erst nach der letzten Saison. Ist natürlich erstmal ein Name dänischer Nationalspieler, wo du denkst, okay, der kann einer Mannschaft wie Wolfsburg weiterhelfen. Aber gut, es ist, also die haben viele Dänen seit der Sportdirektor, glaube ich, auch. Nee, irgendwer bei denen ist auch Däne. Aber irgendwie, das hat sich noch nicht so gelohnt für die, oder? Ich will nicht wissen, wie viel Geld der verdient.
Ja, also das ist mal das eine, aber das ist zum Glück nicht mein Problem oder zum Glück nicht unser Thema. Sowieso. Nur, ich glaube, sie haben halt gedacht, okay, wir holen jetzt noch mal ein bisschen internationalen Flair sogar ein bisschen rein. Ein bisschen so Marke Führungsspieler, der halt jetzt noch verfügbar ist. Und vielleicht da ganz gut reinpasst. Das, ja. Ich meine, ich kann mich daran erinnern, als dass wir auch schon mal so eine Liste im, uns im WhatsApp-Chat hatten mit vertragslosen Spielern.
Ja, das stimmt. Also ich dachte, du fängst das mit Camoranesi an und mit von wegen ehemalige große Spieler.
Ja, aber da könnte man vielleicht auch so ein bisschen sehen, okay, Wolfsburg geht jetzt nicht unbedingt den cleversten Weg, wie es scheint.
Ja. Es gab dann Gelb in der 20. Minute für Moritz Jens nach dem Foul an Nate eben. Und dann kommen wir zu zwei Szenen, die mir wirklich auch gezeigt haben, wie schlecht Wolfsburg an dem Tag unterwegs war. Und zwar kommt ein Kopfball von Schema direkt auf Kabara. Das war schlecht für uns, aber man konnte da schon eine sehr schöne Eckball-Variante sehen. Nämlich, dass El Canous Stiller, die Ecke tritt, beziehungsweise sie auf El Canous schiebt. El Canous spielt ihn dann zurück und Stiller kommt mit Schwung dann an den Ball und schlägt die Flanke rein. Die dreht sich quasi vors Tor und Schema köpft dann, wie gesagt, auf Grabara, der pariert das Ganze. Und ich fand zu dem Zeitpunkt, lag schon ein bisschen das Tor in der Luft, und zwar spätestens nachdem Maxi Mittelstädt fast den Ball ins Tor geworfen hätte. Der dötzte ja nämlich ganz lustig auf den Grabara, musste dann nochmal übergreifen und das Ding über die Latte lenken, und daraus entstand dann die Ecke, die Schema nicht verwertet hat. Aber ich hatte das Gefühl, zu diesem Zeitpunkt, man hatte immer so ein bisschen, man ist ja immer nicht so ganz sicher, okay, kassieren wir das gleich unser doofes Kack-Gegentor wie jedes Mal oder gehen wir gleich in Führung? Und das war so der Zeitpunkt, wo ich dann das Gefühl hatte, okay, wir gehen hier gleich in Führung. Das dauert nicht mehr lange. Ging's dir auch so?
Ja, das war, Wolfsburg hing da schon ganz gewaltig in den Seilen. Mhm. Das war einfach vom VfB schon zu dem Zeitpunkt sehr, sehr dominant und sehr überlegt auch. Also nicht kopflos dominant, sondern einfach nur, die haben sich wirklich Wolfsburg fast schon zurechtgelegt, um dann halt, öfters mal die gleiche Variante zu probieren, weil wer kann denn damit rechnen, dass der VfB eine Variante zwei- oder dreimal probiert? Also Wolfsburg nicht, wie wir gelernt haben. Deswegen, ja, es war auch überfällig. Es musste irgendwie fallen, weil wenn es da auch jetzt dann nicht demnächst gefallen wäre, dann sähe es mal anders aus.
Ja, genau. Und ich habe neulich mal wieder bei den Kollegen von SDR reingehört. Und da ging es um das Heidenheim-Spiel. Und was einer von beiden meinte, naja, du bist halt immer drauf programmiert als VfB-Fan, dass du dir in der allerletzten Minute noch ein dummes Kacktor fängst und du kriegst das nicht raus. Und so ging es bei dem Spiel eine Zeit lang auch, aber zu dem Zeitpunkt hatte ich nicht mehr, weil der VfB da unglaublich viel gepresst, immer wieder Bälle zurückerobert. Das hast du schon gegen Heidenheim teilweise gesehen in der zweiten Halbzeit, dass sie sich viele Bälle wieder zurückerobert haben, aber gegen Wolfsburg war es echt krass. Oder gegen Celta Vigo ist mir auch aufgefallen. Celta Vigo hat so viele Bälle an uns verloren im Mittelfeld. Und auch da, der VfB hält den Druck hoch und macht's gut und kriegt dann eine weitere Ecke in der 35. Minute. Wieder das gleiche Spiel. El Canous, Stiller, Thomas steht glockenfrei im Strafraum, köpft das Ding rein, jubelt da nicht, aus warum auch immer, Verbundenheit mit seinem ehemaligen Verein. Ist mir egal, Hauptsache er macht die Tore. Aber das fand ich krass. Also zuerst mal super ausgeführt wieder, ja, und auch ein Tomasch, den ich jetzt nicht unbedingt als Kopfball ungeheuer erwartet hatte, macht das echt super, aber er steht natürlich auch super frei, aber was Wolfsburg gemacht da macht, ohne dass ich jetzt die Qualität unseres Abschlusses da kleinreden will. Aber was Wolfsburg macht, ist ja wild, oder? Also das ist genau das gleiche, das ist wirklich exakt das gleiche Ding und die kriegen es nicht verteidigt.
Es hat auf der einen Seite stark vom VfB gespielt und auf der anderen Seite katastrophal verteidigt, kann ich nicht anders sagen. Also da wurden schon Toni Sunic Erinnerungen wach oder Luschek Sunic, also wir kennen ja solche Szenen.
Rui Marques, ja.
Ja, Rui Marques, deswegen kann man wieder, das was ich vorher gesagt habe, Wolfsburg wandelt so ein bisschen auf den Spuren vom VfB, aber halt auf den falschen in dem Fall.
Ja.
Sei mir recht, sollen sie machen. Es ist mir wurscht in dem Fall. Nur das war, ja, sagen wir es mal, kreativ verteidigt.
Ja, also auf jeden Fall, also es war auch völlig verdient und überfällig, dieses Tor, fand ich. Und es ist auch schön, ja, sie haben es uns leicht gemacht, ich möchte das ja nicht immer einschieben, aber es war so, Wolfsburg hat scheiße verteidigt, aber wir haben uns auch einfach dafür belohnt, für den Aufwand, den wir betrieben haben. Und ich muss zu dem Zeitpunkt, war ich schon echt zufrieden mit dem Auftritt, weil du kommst aus dieser Länderspielpause raus. Wir hatten das schon manchmal, dass du halt dann in so Spiele sehr schläfrig reingehst, erstmal abwartest, was passiert, ne? Dieses Freiburg-Spiel, wo du irgendwie eine Führung machst und die dann so verwaltest oder du gehst nicht richtig rein und da bist du direkt draufgegangen. Du hast denen keine Luft zum Atmen gelassen. Und das finde ich richtig geil, weil das, wenn sie das so durchhalten, wenn sie diese Geisteshaltung, ja, ja, es gibt Spiele, da kannst du nicht, ja, im Kopf, es gibt Spiele, da kannst du nicht komplett Harakiri reingehen, aber es gibt halt auch solche Spiele, wo du dem Gegner, und das haben sie auch, glaube ich, jetzt in der PK vor Fenerbahce gesagt, wo du dem Gegner dein Spiel aufdrückst. Und dann musst du natürlich immer noch auf die Restverteidigung gucken, das war jetzt gegen Wolfsburg nicht schwer, aber wenn du mutig nach vorne spielst und dieses Mindset durch die nächsten Spiele trägst, dann ist die Mannschaft in der Lage, ganz viele Gegner zu schlagen, ja? Also klar, gerade international, Fenerbahce, Feyenoord, Roma, das sind schwere Brocken. Ja? Aber zu Hause gegen Mainz am Samstag, mit der Haltung, gewinnst du das. In Mainz vielleicht auch. Also, und das muss sich die Mannschaft einfach beibehalten. Diese Haltung, diese Geilheit, wirklich dieses Spiel zu ziehen. Das hat auf jeden Fall super geklappt. Der VfB hatte danach auch den Druck weiter hochgehalten und hätte sogar noch höher führen können. Das Einzige, was mich so ein bisschen gestört hat, ist, dass es uns nicht gelungen ist, die Bälle richtig gut in den Strafraum immer reinzubringen.
Ja gut, da sage ich mal, hat dann eher der Stoßstürmer oder die Anspielstation gefehlt, die halt so Mirovic darstellt. Also da ist Thomas halt wirklich ein ganz anderer Typ und
ja.
Man hat es aber auch mal probiert und ich denke, man hat relativ dann auch schnell aber festgestellt, so ja gut, das funktioniert heute nicht so, das lassen wir mal.
Ja. Aber nicht, dass ansonsten kann man sich da eigentlich über nichts beschweren. Zur Pause stand es dann 1-0 und das war so ein Spiel, wo ich dachte, okay, man muss natürlich immer bei uns aufpassen, dass wir nicht direkt nach der Pause ganz überrascht sind, dass der Gegner weil er nicht mehr schlechter spielen kann, besser spielt. Aber
oder Wolfsburg heimgegangen ist.
Oder heimgegangen. Ja, also in dem Fall war es eher so, dass Wolfsburg ja heimgegangen ist. Wie war denn dein Gefühl zur Pause?
Mein Gefühl war, das typische VfB sein Gefühl. Ein Tor reicht nicht. Also es kann immer wieder ein dummes reinfallen, aber es ist auch wieder so bescheuert eigentlich, wenn man sich's überlegt. Wenn man guckt, wie viel wir in dieser Saison schon 0 gespielt haben.
Natürlich. Und ich meine, das ist halt genau das. Also weil gegen Heidenheim, wenn du dir Heidenheim im Nachhinein anguckst, sagst du, ja, okay, du hattest viel Platz von Karaso in der ersten Hälfte, wo es ein bisschen brenzlig wurde. Du hattest die eine oder andere Situation, aber am Ende hast du das Spiel ja gewonnen. Und wenn du das nochmal anguckst, denkst du, ja, okay, englische Woche, ich weiß, ich habe damals auch anders über das Spiel geredet, aber du weißt das ja während des Spiels nicht. Einzeln denkst du, oh nee, ein Fehlpass, da sind wir hinten offen und ist vorbei.
Ja, ein Tor ist halt doof, ne? Zwei Tore sind auch doof, ab 3 ist so ein bisschen, ja, wo man es so ein bisschen gemütlich machen kann. Auf der anderen Seite habe ich echt gedacht, so, ich weiß nicht, wie Wolfsburg da einen Schalter umlegen will, weil so viele Schalter können die nicht auf einmal umlegen. Weil da klemmt es ja wirklich an allen Ecken und Enden gerade, das hat man deutlich gesehen. Nehme ich, ist zum Glück nicht mein Thema, ist halt neuer Trainer, neues System, neue Mannschaft, aber es zeigt auch, man kann halt Erfolg dann doch nicht immer so zusammenkaufen, wie es Wolfsburg halt seit Jahren eigentlich probiert. Und ich bin mal gespannt, wie das da weitergeht. Die stecken auf jeden Fall jetzt, wie Mönchengladbach, ganz unten da drin.
Ja. Und das ist, tut mir gerade noch mehr leid, als im Wolfsburg, um ehrlich zu sein. Der VfB kam auch gut aus der Pause rein wieder. Wolfsburg stellt sich weiter hinten rein. Asignon mit einer Flanke, die dann leider, wo dann leider niemand drankommt. Wie fandst du denn Asignon in dem Spiel?
Ich habe auf Blue Sky gelesen, falls noch jemand fragt, warum der VfB Asignon verpflichtet hat, dieses Spiel zeigt dir warum. Und da hatte ich fast dich verlinkt.
Was? Wieso das
denn? Aber nur fast. Nee, war ein starker Auftritt. Da hat ganz arg vieles gepasst. Da hat offensiv und defensiv ganz arg vieles gepasst. Auch da nicht alles Gold, was glänzt, aber der hat so Betrieb über rechts gemacht. Und das fand ich so schön, weil wir sind ja gewohnt, dass wir über links kommen, oder da kamen zuletzt viel über links mit Führich Mittelstädt oder dann halt Leveling Mittelstädt, und jetzt kommen wir halt auch über rechts kommen. Was ist das denn? Das, in der Mitte steht El Canus. Also wir haben tatsächlich mal richtige Optionen und sind nicht so eindimensional, und das haben sie gegen Wolfsburg wunderbar gezeigt, und Asignon, starkes Spiel.
Ja, also fand ich auch, hat mir echt gut gefallen, und ja, ich muss mich ein bisschen revidieren, was Asignon angeht. Der macht das aber immer besser. Also ich habe immer noch bei ihm ein bisschen das Gefühl, dass er ein bisschen im Weg rumsteht. Also gerade wenn die dann kreuzen, da habe ich immer das Gefühl, was machst du denn da? Aber er macht es trotzdem gut. Also ich will mich dann nicht beschweren. Und auch erst recht nicht beschweren will ich mich über das 2:0, das VfB in der 55. Minute durch Maxi Mittelstädt. Der VfB kommt über rechts durch. Thiago Thomas geht bis auf die Grundlinie durch, legt den Ball zurück auf Stiller. Stillers Schuss wird von Vinicius Sousa geblockt. Und dann macht Maxi das Bein hoch und macht den Abpraller rein. Und das ist, glaube ich, auch so ein Indiz dafür, dass es beim VfB in einem Spiel einfach läuft. Wenn uns so Bälle vor die Füße fallen und dann jemand wie Maxi Mittelstädt, der nicht unbedingt der Torjäger vor dem Herrn ist, da seine Bude macht.
Wobei Maxi Mittelstädt eine ganz, ganz starke Schusstechnik hat und einen ziemlich strammen Abschluss hat, wo er ja auch schon der ein oder andere Ball gut hätte reingehen können. Deswegen, die Technik ist da. Und was mich halt bei Maxi Mittelstädt gerade so auch so richtig freut, der hat die Nicht-Einladung wirklich, ich will nicht sagen persönlich genommen, aber der hat sie wirklich gesagt, so, okay, dann lege ich mal wieder eine Schippe drauf, oder ich gucke mal, ob noch eine Schippe drauf geht. Und das macht er jetzt. Jetzt hat er noch ein Tor gemacht. Der hat auch für mich ein ganz starkes Spiel auf links gemacht. Mal wieder ist eigentlich einer unserer zuverlässigsten Spieler. Für wie viel haben wir den damals? Ich hab's schon wieder.
Eine halbe Million, glaube ich.
Die mehr, der 300.000 oder wie war
es nicht mal? Es war auf jeden Fall nicht viel.
Ja. Deswegen hat's echt gefreut. Du hast auch gesehen bei ihm, was das auch nochmal ausgelöst hat bei der ganzen Mannschaft auch, weil damit war es eigentlich klar, wer das Spiel endgültig gewinnt, weil Wolfsburg hatte keine Möglichkeit.
Ja, und ich fand es einfach cool, also wir haben ja schon einfach diese Spiele gehabt, wie beispielsweise, wo Maxi Mittelstädt getroffen hat, dieses Freiburg-Spiel, das war ja auch immer, also wir haben es offenbar, wir schaffen es offenbar, 3 Tore gegen Wolfsburg zu erzielen, obwohl unser einziger Stürmer vermutlich, oder wie es zumindest manchmal so getan wurde, verletzt ist. Und das ist aber cool. Wir können gleich nochmal darüber sprechen, wie viel das auch mit der Umstellung vielleicht zu tun hatte. Aber ja, also es läuft einfach beim VfB. Und wie gesagt, wir schießen 3 Tore. Wir müssen jetzt nicht irgendwie uns mit 1-0 zufrieden geben. Mich hat das glücklich gemacht. Wie ging es dir denn nach dem Tor?
Für mich war dann nicht mehr die Frage das, sondern die Frage, wie hoch.
Das heißt also, das VfB-Sein hatte sich dann damit erstmal erledigt.
Ja, das war dann wahrscheinlich wieder diese Ablösung von, okay, jetzt kommt ein Ticken zu viel Euphorie mit rein. das war dieser Moment, wo die Hauptribüne bei der Laola-Welle mitmacht.
Sehr schön. Ich war auch entspannter, bis nach dem 2:0, vor allem, weil das war ja dann auch schon die 55 Minuten, du hast ja schon gesehen, dass von Wolfsburg nichts kommt. Und es war halt auch so, wir wollten halt dieses Tor auch. Ja? Also das war einfach, Wolfsburg konnte sich dieses Tores gar nicht erwehren. Ja? Thomas, der bis auf die Grundlinie durchgeht, was uns auch nicht so häufig gelingt. Stiller, der abschließen kann, und dann nochmal Mittelstädt, also ganz, ganz stark. Schema schießt dann aus 16 Metern knapp vorbei in der 60. Minute. VfB hielt den Druck hoch. Ich glaube, der hörte dann wirklich erst mit dem 3:0 auf. Und beim VfB kam dann in der 67. Minute Dennis Undaff zu seinem Comeback. Ja. Nach dem Gladbach-Spiel bei Wolfsburg kamen noch Skov Olsen und Kumbedi rein für Mähle und Fischer. Und das Schöne ist ja auch, 67 Minuten in der VfB und Sebastian Hoeneß kann es sich leisten, seinen Stürmer zu schonen, Dennis Undaf, und gleichzeitig dann aber auch Nico Nate runterzunehmen nach 67 Minuten, um halt den auch ein bisschen zu schonen. Also dass halt beide dann vielleicht auch dann heute Abend gegen oder morgen Abend gegen Fenerbahce wieder auf dem Feld stehen können. Schauen wir mal, wie es kommt. Aber das ist schon einfach schön. Das erinnert mich so ein bisschen an die Vizemeistersaison teilweise, wobei da hatten wir diese Mehrfachbelastung nicht, aber wir hatten ja auch letzte Saison Spiele, wo du einfach die so gut liefen, dass du Leute runternehmen konntest, weil du halt das Spiel in der Tasche hattest. Es gab nicht viele so Spiele, gerade in der Rückrunde dann nicht mehr, aber in der Hinrunde gab es ja. Das
Urteil dann auch von dem Kader, der da zusammengestellt wurde.
Genau, ja. Ja, ganz definitiv. Wolfsburg wechselte dann nochmal in der 69. Minute, dann kam Lovro Meier rein für Matthias Wallenberg, macht aber alles keinen Unterschied, weil die alle gleich scheiße waren. Es gab eine brenzlige Situation, wirklich brenzlig, wo der Wind an den Außenpfosten schießt, da haben ein bisschen Strafraum geflippert, aber auch da, ich meine, so Sachen passieren, ne? Das ist immer noch Bundesliga, es ist nicht die erste Pokalrunde, aber auch da, also ich hatte da nicht so wirklich Schiss, dass da noch was passiert zu dem Zeitpunkt in der 76. Minute. Oder ja, wie ging es dir? Nee, hab das schon gesagt.
Ja. Weil es fehlt ja da wirklich an der Spielidee immer noch. Also die haben das, glaube ich, vom Trainer noch nicht so übernommen. Und das wirkt mehr wie so viele Individualisten ohne System.
Ja, und ich glaube, Wolfsburg will ja auch viel selber über Ballbesitz kommen. Aber ich meine, wir haben ja wirklich in allen Statistiken, waren wir überlegen. Also wir waren überlegen in Ball, sind mehr Kilometer gelaufen, obwohl wir mehr Ballbesitz haben und eine bessere Passquote. Also ja, Wolfsburg konnte echt gar nichts in dem Spiel. Beim VfB wurde nochmal gewechselt, Wagnermann kam rein für Mittelstädt in der 77. Minute. Und bei Wolfsburg kam Mohamed Amoura für Christian Eriksen. Das hat mich ein bisschen gewundert, dass Amoura so spät kam, weil der war ja so ein bisschen unser Kryptonit in den letzten Spielen immer gegen Wolfsburg, die wir nicht gewonnen haben. Die Niederlage letztes Jahr, wo er dann noch den Elfmeter reinmacht. Ich glaube, im Hinspiel macht er auch den Ausgleich. Der kam aber, glaube ich, halt von der Nationalmannschaft, ist, glaube ich, Algerier, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Genau. Der hat halt einfach zwei Länderspiele in Beinen gehabt und deswegen hat er ihn so spät gebracht. Ich war ganz froh drum, dass der erst kam, als das Spiel eigentlich schon entschieden war.
Ja, ich fand es halt spannend, weil ich zuerst das Gefühl hatte, okay, Hoeneß möchte das Spiel wirklich auch nochmal spannend machen, weil er Wagnermann bringt. aber Wolfsburg wollte es ja dann auch mit Amoura, deswegen, ja. Ich war trotzdem tiefenentspannt. Vor allem 3 Minuten später war ich dann tiefenentspannt.
Ja, genau, dazu kommen wir gleich. Buonanni kam noch für Tomasch rein und ich finde, Tomasch als Mittelstürmer ist nicht seine Paradeposition unbedingt, aber ich finde, er hat es gut gemacht. Also hat sein Tor gemacht und auch ansonsten finde ich, hat er das gut gemacht.
Beteiligt auch als Vorbereiter. Genau. Also ja. Was gibt's zu meckern? Also ganz ehrlich, was willst du da meckern? Der Mann hat ein Tor gemacht. Das zweite hat er maßgeblich mit vorbereitet. Was soll er machen? Jedes Spiel ein Hattrick, dass man sagen kann, oh, vielleicht ist doch ein Stürmer. Also,
Nee, ich wollte gerade sagen, und er hat ja schon also einige Tore jetzt für uns gemacht, sowohl in der Liga als auch, ich meine, im Europapokal, im Europapokal nicht, aber in der Liga hat er schon getroffen. Genau, also ja, ich glaube, wir können froh sein, dass wir ihn haben, ist auch gerade in der Phase, wo uns ein Stürmer fehlt. Und dann kommen wir in die 80. Minute. Und das 3:0 durch Stiller, das war halt auch so ein bisschen, also hat der VfB da wirklich gezaubert und hat der VfB vor allem gezeigt, dass er zwei wahnsinnige Unterschiedsspieler in seinen Reihen hat, neben allen anderen, die es auch gut gemacht haben an dem Tag. El Canus nämlich mit einem super Steckpass auf Ange, der den Ball gekonnt mitnimmt und dann ins lange Eck vollendet. Und also das Tor war wirklich Zucker. Fällt mir nichts anderes zu einem super gemacht, super El Canus. Auch heute wieder viel beteiligt, Stiller an allen 3 Toren beteiligt, ja. Gibt die Vorlage zum 1-0, sein Abpraller wird verwertet beim 2-0 und dann macht das 3-0 selber. Und er scheint ja wieder in Form zu sein. Oder wie hast du Stiller gesehen im Spiel?
Ja, definitiv. Also, er scheint so ein bisschen den Kopf auch wieder frei zu bekommen. Ja. Da hilft ja auch mal so ein Tor, so ein Abschluss. Definitiv, wenn wir uns mal dran erinnern, was er da zuletzt so fabriziert hat vorm Tor. Ja, wo wir überlegt haben, ob er Abschlusstraining bei Caruso geübt hat. Ich glaube, jetzt hat er es bei Canus geübt. Deswegen nehme ich also einen Angel Stiller, der zurückkommt in die Form, die er kann, die er hoffentlich auch konservieren kann. Ja, ist unbezahlbar für uns.
Ja, auf jeden Fall. Also super gemacht. Also und zu dem Zeitpunkt hat der VfB einfach das Spiel komplett dominiert. Ich war selber nicht im Stadion, du vermutlich auch nicht. Nee. Aber man konnte es ja auch am Fernsehen. Also erstmal hat man große Lücken in diesem Stadion gesehen. Ich glaube, es waren nur ein paar 20.000 Zuschauer. Und man hat, und das kann man vielleicht aus Wolfsburger Sicht sagen, naja, da wurden die Mikros wieder vom Gästeblock positioniert, aber man hat ja wirklich nur die VfB-Fans gehört. Und dann, wenn du in deinem eigenen Stadion stehst, bei einer von den drei Drillingen bist, und dann singen die Gästefans, einer geht noch rein, weil deine Mannschaft so untergeht. Also es ist so ein bisschen wie das, so ein zweites Hoffenheim gewesen. Passt ja auch sonst. Und es erinnert wirklich auch an dieses 3-0, was wir in Hoffenheim gespielt haben, da in der Vizemeister-Saison. VfB hatte den Laden im Griff komplett. Und zwar auf dem Platz und auch auf den Rängen. Und das war echt schön zu sehen. Es gab noch zwei Wechsel in der 86. Minute. Führich kam rein für Elkanus und Carazo für Stiller. Das heißt, auf der 6. Position wurde nochmal getauscht. Schema spielte durch. Und Schema, muss ich auch sagen, klar, der hatte die Kopfballchance. Das ist so einer, der taucht immer mal wieder auf, aber immer, wenn ich ihn gesehen habe, hat er gespielt wie ein Boss. Also wirklich, wie der dann auch teilweise im Mittelfeld die Bälle behauptet hat. Also krass. Also ich finde es echt beeindruckend. Und das ist auch vielleicht noch nicht mal so sehr die, das ist vielleicht noch nicht mal so sehr das Problem von Carazor, dass er nicht spielt, sondern es ist eher die Stärke von Schema, dass er spielt. Und weil er einfach momentan besser in Form ist, oder?
Ja, der bringt halt auch ganz andere Qualitäten mit. Und der ist nicht so verkopft wie Carazor. Das heißt, der Mix aus Vor- und Nachname. Ja. Wie Atakan Carazor, der einfach auch zu viel ins Grübeln gekommen ist, glaube ich. Und es sind jetzt gerade Alternativen mal da. Und es ist... Ja, eigentlich jetzt ist gerade eher Carazo die Alternative für Chema, so ein bisschen, oder Chema, weil...
Oder Chema,
wie haben Sie gesagt?
Chema.
Achso. Ja.
Ich habe aber auch, hab auf Englisch geguckt, fällt mir gerade ein, da wurde Raquez immer Chakay ausgesprochen.
Chakay.
Ja,
auch schön. Ja, aber ist einfach ein absolutes Brett, der Typ. Also der ist groß, der hat echt was auf dem Kasten. Ich kann es verstehen, dass es da eine Rückkaufoption gibt, die leider ein bisschen.
Aber die auch größer wird, glaube ich, mit der Zeit. Ne?
Ja, möglich wäre gut.
Also die Summe wird größer, nicht die Option. Ja.
Weil das ist auch so einer, den du langsam aufbaust, aber der schon relativ große Schritte macht.
Ja. Also ich war auch begeistert von ihm, dieses Spiel. 7 Minuten Nachspielzeit. Nichts mehr passiert.
Warum
sie? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. 2 Tore, aber es gab auch keinen längeren VAR-Check. Ja. Zumindest erinnere ich mich an keinen. Keine Ahnung. Bad Stübner. Der VfB gewinnt 3-0. Und ihr habt dazu auf unseren Social Media Kanälen, auf Blue Sky, auf Twitter, auf Instagram geschrieben. Zum Beispiel der Eldar Musaev. Absolute Klasse heute. Mittelstädt und Stiller haben richtig abgeliefert. So muss VfB-Fußball aussehen. Und du hast geschrieben, VW hängt nicht nur in der E-Mobilität hinterher. Wobei wir da Mercedes... gut. Der FW-1893 auf Blue Sky schreibt, von Anfang an sehr dominant und mit Spielfreude aufgetreten und nie wirklich nachgelassen. Ein sehr verdienter Sieg. Ja, können wir, glaube ich, so unterstreichen. Einen Spieler hervorzuheben fällt schwer, ist eine tolle Mannschaftsleistung mit meiner Einschätzung nach guter und positiver Kommunikation untereinander. Wobei, schön, dass Nate wieder da ist. Und es hat ja auch Maxi Mittelstädt, glaube ich, nach dem Spiel gesagt, Man of the Match war das Team. Es war einfach, du kannst Leute wie Stiller oder Elkanus oder Nate kannst du natürlich nennen, aber die Mannschaft war einfach auf allen Positionen dominant, da ist auch keiner durch Unkonzentriertheiten abgefallen. Ich meine, ja, kann auch mal passieren, aber du hast jetzt keinen, der da irgendwie, keinen Wackelkandidaten. Und das war auf jeden Fall gut. Und der Evil Knievel auf Blue Sky schreibt, zeigt, dass die Abhängigkeit von einzelnen Spielern doch nicht so groß ist wie befürchtet. Mittelstürmer fehlt, kein Problem. Außerdem Abwehrverhalten langsam beeindruckend, schon wieder 0. Und der Jörn schreibt noch, Teamleistung war die beste in dieser Saison. Echt, also top. Und das finde ich auch. Ich fand, es war die beste Leistung bisher in dieser Saison. Gehst du damit?
Es war auf jeden Fall eine sehr starke Leistung. Also ich fand, das Spiel gegen Celta Vigo fand ich auch schon relativ gut. Mhm. Auch wenn es zum Ergebnis her vielleicht nicht so gepasst hat, aber da fand ich es auch schon, da waren sie richtig drin und dran. Ich sag's mal so, es wird kontinuierlich besser seit dem Freiburg-Spiel.
Ja, ja, auf jeden Fall. Und du hast zwar immer noch mal so ein bisschen, so dieses Basel-Spiel, wo du dich vielleicht ein bisschen doof anstellst. Oder du hast... Die
Tage gibt's einfach.
Genau, oder du hast ein zähes Spiel gegen Heidenheim, aber ja, es also ich glaube wirklich, dass diese an, also ich nehme mal an, dass es ein Anschluss war oder diese, dass man sich zusammengesetzt hat nach dem Freiburg-Spiel, dass man, wie gesagt, auch nicht öffentlich trainiert hat. Es gab ja keine Trainingsbilder in der Woche, dass das wirklich nochmal so einen Schalter umgelegt hat bei der Mannschaft und vielleicht diese Fahrlässigkeit, die wir manchmal an den Tag gelegt haben, dass das so ein bisschen damit geendet hat. Und ich hoffe, das ist so. Ich hoffe einfach, dass es so ist. Das wäre sehr schön. Das waren eure Reaktionen auf das Spiel. Ja, ich habe schon gesagt, in allen Statistiken war der VfB vorne in Wolfsburg nur mit dem Expected Goals Wert von 0,32. VfB mit 1,9. Wir sind mit Ball mehr gelaufen als die ohne Ball. Und ja, also einfach ein rundherum gutes Spiel. Wir haben noch. Also willst du noch was zu dem Spiel loswerden? Bevor ich zu den Hörerfragen komme.
War noch vielleicht bemerkenswert oder erwähnenswert. Der Linienrichter wurde ausgewechselt.
Stimmt, der wurde zur Halbzeit ausgewechselt. Ja, der hatte muskuläre Probleme, was wir eigentlich immer eher von unseren...
Ich das vom Fernsehen abgeschrieben. Armin, bist du's?
Der Pokalsieger Thomas schreibt auf Plusker, hat uns eine Hörerfrage geschickt. Wer konnte es auf dem Weg zur Meisterschaft noch aufhalten? Okay, ernsthaft, reicht diese Leistung auch für härtere Gegner oder ist es wie mal das einfache Auftaktprogramm, wie oft in der Vizemeistersaison behauptet? Ja, wie schätzt du es ein? Also wir haben die gleiche Diskussion nach dem Heidenheim-Spiel gefühlt. Reicht das für stärkere Gegner? Wie siehst du es?
Warum nicht? Also ja. Die stärkeren Gegner müssen auch erstmal den Ball haben. Klar, die werden wahrscheinlich schneller in die Umschaltmomente kommen und da auch gefährlicher dann sein. Aber warum denn nicht? Du musst ja, ja auch erstmal den VfB erstmal stoppen. Das ist das andere. Also ist ja nicht so, dass wir uns jetzt ja komplett nach den anderen ausrichten, sondern die dürfen sich jetzt auch mal wieder nach uns ausrichten. Und deswegen, ich freue mich auf so Spiele wie gegen Dortmund schon wieder.
Ja, wobei ich fürchte, dieses Jahr könnte es schwierig werden. Ja,
ich glaube, das knallt ganz gewaltig wieder, deswegen. Aber,
ja, was ich halt vor allem finde, und das hatte ich ja schon in unserem Chat geschrieben, du kriegst halt einfach wahnsinnig viel Selbstvertrauen durch solche Spiele. Ja, du bist, ja, selbst wenn der Gegner genauso schlecht war wie Heidenheim, du hast trotzdem, du wirkst dich nicht zu einem 1-0, was auch im Nachhinein völlig okay ist, sondern du schießt die aus deren Stadion. Ja, du machst das richtig gut, du spielst gut, das läuft alles, jeder schießt ein Tor so ungefähr. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz viel wert, dass diese Mannschaft ein gewisses Selbstvertrauen hat. Und das ist das, was sie auch in ganz vielen Situationen auch getragen hat, dieses Selbstvertrauen in der Vizemeistersaison. Du hast halt irgendwann auch einfach einen Lauf gehabt. Ja, und da hast du auch Spiele gewonnen, die, ja, wo du auch nicht geklätzt hast, aber du hast einfach deine Buden gemacht, weil du dieses Selbstvertrauen hattest. Und bei der Mannschaft, das ist eben schon gezeigt, bei der Mannschaft passiert so viel im Kopf, dass es nur von Vorteil sein kann. Natürlich nur, solange das nicht in Überheblichkeit umkippt, kann es nur für diese Mannschaft von Vorteil sein, wenn sie selbstbewusst ist und weiß, was sie kann und das auf den Platz bringt. Genau das hat sie gegen Wolfsburg getan und deswegen glaube ich, dass es nicht das, ja, natürlich, vielleicht, wenn du gegen Bayern, Dortmund, Leipzig, Leverkusen und Frankfurt die ersten Spiele machst, dann hast du vielleicht nicht den gleichen Punktestand, auf den wir gleich zu sprechen kommen. Aber du hast es halt die Punkte, du hast, wir kommen gleich drauf, wie viele Punkte wir haben, du hast ein gutes Polz, du musst auch diese Spiele gewinnen und wir schauen natürlich mal auf die Tabelle, es gibt auch mehr Scheißmannschaften als gute Mannschaften in der Liga. Also klar, ja natürlich, also klar, wenn du halt Meister werden willst, dann musst du halt auch diese direkten Duelle gewinnen. Wir wollen aber nicht Meister werden und du musst aber trotzdem die Hausaufgaben erledigen gegen Mannschaften wie Gladbach, wie Heidenheim, wie Wolfsburg, jetzt die nächste Woche gegen Mainz. Und das ist halt das und ja, ich finde den Vergleich ein bisschen sinnlos mit beispielsweise dem Gladbach von letzter Saison oder dem Heidenheim von letzter Saison, aber da haben wir halt die Spiele gegen Mannschaften, die unten drin standen, nicht gewonnen.
Ja.
Wir haben noch eine zweite Hörerfrage bekommen. Wieso wird das Freiburg-Spiel im Free-TV übertragen und nicht der VfB? Ist eine Frechheit. Ich weiß nicht, ob wir die letzten Spiele, ob das letzte Spiel im Free-TV gab, weil es ja jeweils im Stadion war.
Das letzte war im Free-TV, ja. Also das letzte Spiel war im Free-TV. Das war mal eine ganz einfache Sache. Also zum einen, weil der VfB einfach gerade guten Fußball spielt, das möchten viele Leute sehen. Und dann hast du noch einen türkischen Verein, das möchten auch viele Leute hier sehen. Ganz einfache Sache. Also wenn ich RTL gewesen wäre, hätte ich es genauso gemacht und dann geguckt, dass ich da möglichst viel Kohle noch mit abgreife. Ist ja, also ja. Deswegen, ich denke auch, dass da mal die Einschaltquoten werden bestimmt höher wie bei Stefan Raab. So.
Das auf jeden Fall. Und ich glaube, die wechseln das auch einfach hin und her. Also, ja. Und ich meine, so ein RTL, ich habe mir so ein RTL-Abo für einen Monat geholt, das kostet 9 Euro. Das Fenerbahce ist vermutlich das einzige Spiel, bei dem ich nicht im Stadion sein werde, das einzige Euroleague-Spiel. Mal schauen. So, wir blicken auf die Lage nach dem 7. Spieltag und die Tabelle sieht einfach so schön aus schon wieder. Selbst wenn es 7 Spiele sind, der VfB ist Dritter nach 7 Spielen. Das ist einfach scheißegal, braucht mich nicht kommen mit, es sind nur 7 Spiele, der VfB ist Dritter. 5 Siege, 2 Niederlagen, kein Unentschieden, Unentschieden können wir irgendwie nicht mehr. 11-6 Tore. Der 4. Ligasieg in Folge. Es ist das 4. Mal zu 0 in dieser Saison. Mhm. Damit hatten Alex Dübel so viele weiße Westen wie die anderen, die da oben in der Statistik oben stehen. Ich glaube, Neuer und Kobel auch, genau. Mhm. Und ich habe nochmal geschaut, wann der VfB das letzte Mal zweimal oder so lange ohne Gegentor blieb in der Liga. Und ich glaube, letzte Saison war es nicht. Ich wollte es mir noch vorher raussuchen, ich habe es nicht mehr geschafft. Letzte Saison war es auf jeden Fall nicht. Da haben wir das nicht geschafft. Nein, das muss in der Vizemeistersaison gewesen sein. Nee, wir haben es letzte Saison nicht geschafft. Das 1-0 gegen St. Pauli und das 4-0 gegen Augsburg. Da waren wir zwei Ligaspiele in Folge ohne Gegentor. Und davor wahrscheinlich in der Vizemeistersaison, wenn wir es mit Sicherheit auch hingekriegt haben. Aber das ist auf jeden Fall schon eine Leistung. Und gerade nachdem wir die letzten beiden Jahre ja eigentlich gesagt haben, dass wir zu viele Gegentore kassiert haben, momentan haben wir die nach den Bayern die zweitwenigsten Gegentore. Nur, und Dortmund hat genauso viel. Ja, also ich finde das nach den letzten Jahren, okay, wir haben jetzt nicht die meisten Tore geschossen, aber dafür haben wir halt auch 15 Punkte. Das finde ich schon, selbst wenn es eine kleine Sample-Size ist jetzt und wir am 7. Spieltag sind, finde ich das schon beachtlich, dass wir unser Defensivproblem Stand jetzt besser im Griff haben als in den vergangenen Spielzeiten.
Absolut. Absolut. Und jetzt sag mir nochmal, wie viele Abwehrspieler neu dabei sind. Genau das.
Keiner?
Ja, doch, Asignor.
Ja, genau.
Aber ansonsten, ja, scheinbar hat es ein Jahr gebraucht, um da das so zu finden. Und es ist ja teilweise wirklich völlig egal, wen du reinschmeißt. Also du kannst auch Finn Jeltsch wieder reinschmeißen, ohne Probleme.
Ja. Wobei es natürlich Chabot schon so eine Konstante ist. Aber ja.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall schön. Und es ist der zweitbeste Saisonstart der letzten 20 Jahre. Also es ist echt so, du hast 2004, 2005, 2003, 2004 und 2004, 2005. Diese hast du super gestartet. Das war dann teilweise dieser Saisonstart mit Hildebrand, wo er zu Null gespielt hat. Mhm. Wir sind in die Meistersaison sind wir so gut nicht gestartet. Ja? In die Saison, wo wir Dritter geworden sind, sind wir so gut nicht gestartet. Klar, du musst natürlich auch dann hinten raus, in der Rückrunde, beißt dich dann in den Arsch, wenn es so läuft wie letztes Jahr, aber nichtsdestotrotz, also momentan stehen wir so gut da wie nur einmal in den letzten 20 Jahren, das war vor zwei Saisons und das musst du jetzt dir halt erhalten gegen die Gegner, die jetzt halt noch kommen. Und habe ich aber gerade schon gesagt, ich bin da momentan wieder relativ guten Mutes, einfach wegen dieses Auftritts in Wolfsburg. Jetzt geht's weiter bei Fenerbahce. Stand jetzt morgen Abend, wenn ihr es hört, heute Abend, dann geht's am Sonntag gegen Mainz in der Liga. Ja, und am Mittwoch reisen wir nach Mainz. Um 18 Uhr wird das Pokalspiel in Mainz angepfiffen. Ich hasse das ja so ein bisschen, dass wir zweimal hintereinander gegen die gleiche Mannschaft spielen. Gegen Hamburg damals ist das schief gegangen. Da haben wir in der Liga auf die Fresse bekommen, sind wir immerhin im Pokal weitergekommen. Ja, also können wir gleich ein bisschen drüber sprechen. Und nach dem Pokalspiel geht's zum Auswärtsspiel nach Leipzig. Genau. Also dann kommt der erste wirklich, wirklich schwere Gegner, glaube ich, in der Liga. So, wir blicken mal auf Fenerbahce. Die sind aktuell Dritter in der Super League mit 19 Punkten, 5 Siege für Unentschieden, noch keine Niederlage, 14-6 Tore. Die sind die letzten 4 Jahre jedes Mal Zweiter geworden. haben es nicht geschafft, die Meisterschaft zu gewinnen. Waren natürlich jedes Jahr in der Champions League Qualifikation. Also sind jedes Jahr gescheitert. So auch dieses Jahr. Sie haben Feyenoord geschlagen, 2-1 auswärts verloren. Daheim dann 5-2 gegen Feyenoord gewonnen, gegen die wir auch noch spielen. Finde ich auch interessant. Klar, es ist dann eine Quali-Runde, vielleicht noch nicht alle Spieler da gewesen. Dann sind sie gegen Benfica rausgeflogen und in der Europa League haben sie bislang in Zagreb 1-3 verloren. Bisschen überraschend, weil Zagreb, glaube ich, auch nicht so gut unterwegs ist. Und dann haben sie daheim gegen Nizza 2-1 gewonnen. Den Trainer kennen wir. Alter Bekannter, Domenico Tedesco, ehemaliger Jugendtrainer beim VfB. Wen man noch kennen könnte, wäre, jetzt habe ich mir den Namen nicht aufgeschrieben, Sümünschi von Fatema bei Freiburg. Der hat gegen uns, eine rote Karte kassiert. genau. Und am Wochenende haben sie gegen Karagümrük 2-1 gewonnen. Das war das aktuelle Ergebnis. Muss kein gutes Spiel gewesen sein, aber weißt du, wer bei Karagümrük in der 60. Minute eingewechselt wurde?
Es steht hier.
Ich weiß. Berkay Özcan.
Ja.
Berkay Özcan, wir erinnern uns, damals großes Talent, Vertragsverlängerung zusammen mit Timo Baumgartl, wo es hieß, keine Ausstiegsklausel. Oh, hatte doch eine Ausstiegsklausel. Ja. Letztendlich ist es auch egal, er ging dann zum HSV, ging dann zu Basakşehir hier und ist jetzt bei Fatih Karagümrük gelandet, ist 27, aber auch eines der vielen VfB-Talente, aus denen nicht so wahnsinnig viel geworden ist, ohne jetzt
nicht die Weltkarriere wurde, sagen wir es
so. Genau, ohne jetzt Karagümrük zu nahe treten zu wollen. Der gefährlichste Stürmer bislang ist Youssef En-Nesyri, hat die meisten Tore im Kader in der Liga mit 4. Letzte Saison hat er 30 geschossen in allen Wettbewerben, also der ist nicht ganz schlecht. Die haben natürlich ein paar bekannte Spieler. Also Ederson ist da so ein langjähriger Torhüter von Manchester City. Die haben viele gute Offensivspieler, aber halt, ich habe ja schon das Gegnerinterview geführt mit einem türkischen Journalisten, der für Hürriyet arbeitet. Die haben halt einfach Schwächen in der Chancenverwertung. Die kreieren keine Offensivaktionen, nicht so viele, keine guten zumindest. Da hast du natürlich noch den Faktor Stadion.
Ja, haben wir auch.
Genau, da bin ich mal gespannt, wie sehr, also war das nicht das Stadion, auch wo Timo Werner ausgewechselt wurde, weil es ihm so laut war? Ich meine schon. wie gesagt, es ist ein Gegner, ist jahrelang türkischer Vizemeister geworden. Natürlich ist die türkische Liga jetzt nicht 1-1 vergleichbar mit der Bundesliga, nichtsdestotrotz, also auch das ist jetzt nicht irgendwie, das hatten wir auch schon gegen Basel, das ist jetzt nicht unter ferner Liefen. Ich glaube, der VfB muss vor allem hinten ganz, ganz konzentriert sein. Und dann haben wir vorne die Qualität, wie wir es gegen Wolfsburg gesehen haben, die auch zu knacken. Aber es wird halt hinten eine größere Aufgabe sein, als es gegen Jonas Wind und Co. Wie blickst du jetzt auf das Spiel gegen Fenerbahce oder bei Fenerbahce?
Es ist wichtig, dass du dich nicht bei der Kulisse beeindrucken lässt, aber das sollten sie eigentlich von den Heimspielen bei uns inzwischen gewohnt sein. Man guckt sich das dann mal an, nimmt es zur Kenntnis und dann geht es hoffentlich ab. Und wenn sie so auftreten wie jetzt zuletzt, so mit dem Mindset vor allem auftreten, wir gehen da nicht hin, um abgeschlachtet zu werden, wir gehen da hin, um was zu holen. Und
ja,
auch da gilt wieder, Fener muss erstmal gegen uns auch was holen. Also ja, wir sind jetzt auch keine Laufkundschaft mehr. Oder waren wir auch noch nie. Und das... Ich finde es unglaublich schwer, das vorherzusagen, weil ich den türkischen Fußball jetzt nicht so verfolge. Ich denke aber, dass wir da mit zumindest einem Punkt heimfahren.
Ich denke auch und ich glaube, Fenerbahce hat noch mehr Selbstbewusstsein als Basel, die sich ja dann schon in der Außenseiterrolle so ein bisschen bequem gemacht haben und uns damit auch so ein bisschen hops genommen haben. Ich glaube, da bieten sich auch einfach Chancen. Die werden zu Hause, die haben auch ein Spiel, so wie wir, ein Spiel gewonnen, ein Spiel verloren. Die müssen auch dieses Spiel gewinnen, um halt auch weiterhin gut im Rennen zu sein, um die besten 24 Plätze oder vielleicht sogar die besten 8. Die haben Champions League Quali gespielt, die wollen jedes Jahr in die Champions League und schaffen es nicht. Ich glaube nicht, dass sie sich hinten reinstellen werden im eigenen Stadion. Darf dir halt nicht sowas passieren wie gegen Basel, frühes Gegentor, weil dann wird es, glaube ich, echt ungemütlich, noch ungemütlicher als der St. Jakob Park. Aber wenn du das schaffst, hinten stabil zu stehen, dann bieten sich dir auf jeden Fall Räume gegen so eine Mannschaft. Gerade eine, die dann so selber drauf drängt, das Tor zu machen. Und deswegen ja, also es wird auf jeden Fall ein hartes Spiel und ich glaube, ich wäre auch schon mit einem Unentschieden zufrieden. Ne, also wir brauchen, ich hätte mal gerechnet, wir brauchen 12 Punkte ungefähr, um weiterzukommen. 15 brauchen wir ungefähr für die Top 8. Das heißt, wenn wir mal sagen, dass wir es gegen Tel Aviv und gegen Bern gewinnen, dann wären wir bei 9 und dann bräuchtest du noch mindestens 2-3 aus den anderen Spielen. Ne?
Jetzt sind wir wieder bei diesem Thema Rechnung und wir erinnern uns an die Champions League Rechnung.
Ja, ja, klar. Nein, aber also, ja, ja, aber wenn man das überlegt, okay, reicht ein 1-1, also ein 1-1 gegen Fenerbahce, bei Fenerbahce zu wenig. Ich hoffe natürlich, dass wir gewinnen, aber ich könnte auch mit dem Unentschieden und einem vierten Punkt dort leben. Ja. Und genau. Über die Fanhinweise haben wir schon letztes Mal gesprochen, das brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht nochmal wiederholen. Und alle, die das hören, sind sowieso schon in Istanbul. Dies betrifft. Genau, wie gesagt, ich hoffe einfach, dass nicht gezündelt wird. Nicht, weil ich es grundsätzlich ablehne, aber weil ich gerne nach Deventer fahren würde und vor allem möchte ich nach Rom fahren. Aber ja, schauen wir mal. Und wenn es so ist, dann ist es so. Aber ich hoffe, dass es anders kommt und dass wir das Spiel gewinnen. Und ja, es ist auf jeden Fall ein spannendes Spiel und das ist ja auch schön. Das darf man bei allem nicht vergessen, auch bei dem Stress, den ihr es vielleicht noch habt, weil ihr das noch hören müsst oder wollt vor dem Spiel und wir es noch aufnehmen. Das ist ja schön, dass wir über so Spiele sprechen. Und jetzt nicht nur irgendwie über Mainz, über die wir es gleich reden, sondern dass wir vielleicht auch über Mannschaften reden, wie eben Fenerbahce, die wir nicht so gut kennen, die für uns ein bisschen eine Wundertüte sind. Vielleicht ist das in ein paar Jahren auch anders, wenn wir regelmäßig international spielen. Also Bern beispielsweise, die kann ich das relativ gut einschätzen, glaube ich. Wenn wir dann das Heimspiel wieder gegen die haben im Januar. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Wir sind jetzt nicht den ganzen Kader durchgegangen, weil so tief bin ich dann auch nicht drin und mir fehlt dann auch die Vorbereitungszeit dafür. Aber ich glaube, es ist ein Spiel, wo sich der VfB nicht verstecken braucht. Darunter kann man es so ein bisschen subsumieren. Dann blicken wir noch auf Mainz. Die stehen nicht auf dem dritten Tabellenplatz, so wie Fenerbahce und der VfB. Die sind Tabellen 16. Die haben nur 4 Punkte bisher gesammelt, 1 Sieg. Und zwar war das ein 4-1 am vierten Spieltag in Augsburg, ein Unentschieden, ein 1-1 in Wolfsburg, was ich jetzt, nachdem ich Wolfsburg gesehen habe, gar nicht so gut finde. Und 5 Niederlagen schon, 8-14 Tore. Die haben nach Frankfurt, was ich erstaunlich finde, Gladbach und Bremen die drittmeisten Gegentore der Liga mit den 14. Also Frankfurt hat ja 18 Gegentore. Habe ich jetzt erst gesehen, das ist ja wild.
Ja, die haben jetzt schon wieder 3. Das steht 1-3. Also.
Ja, gut, Pause. Liverpool.
Trotzdem.
Also. Ja, ich weiß, also die, und dann haben die etc. noch. Egal. Also, Mainz relativ viele Gegentore schon kassiert, nicht viel gewonnen. Am Wochenende gab es ein 3-4 in Leverkusen, gegen Leverkusen in einem wilden Spiel. Leverkusen musste sich auch ein bisschen berappeln nach dem Trainerwechsel. Die spielen auch international, haben bisher gegen Nicosia gewonnen, in Nicosia 1-0. Das war das Spiel mit dem Becherwurf, glaube ich, gegen den einen Mainzer Spieler. Und die spielen jetzt heute Abend, wenn ihr das hört, um 21 Uhr gegen Zrinjski Mostar aus Bosnien und Herzegowina, meine ich. Die haben also auch noch ein internationales Spiel vor der Brust, anderthalb Stunden später ungefähr als wir. Und da bin ich mal auch gespannt, wie die damit umgehen, weil die haben ja ich glaube, Conference League hat ein Spiel weniger oder zwei, ich glaube, die haben nur 6 Gruppenspiele. Die haben, glaube ich, später angefangen mit den Gruppenspielen. Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall, nichtsdestotrotz haben die auch die Mehrfachbelastung. Amiri und Sieb sind bisher die besten Torschützen der Liga. Die haben nicht jeder 2 geschossen. Und damit auch schon die Hälfte aller Mainzer Tore. Und Mainz. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, warum ist Mainz so schlecht, nachdem die ja letzte Saison die Liga so ein bisschen aufgemischt haben. Die haben halt Burkhardt und Ajorg abgegeben. Burkhardt war der größere Einschnitt, glaube ich, als der zu Frankfurt gegangen ist. Und haben dafür Hollerbach von Union geholt und Böwing von Graz und keiner von beiden ist bisher so wirklich eingeschlagen und ich glaube also gerade, da du hast immer noch so Spieler wie Nelson Weiper, aber gerade so dieser Abgang von Burkhardt, der hat bei denen, glaube ich, ziemlich reingehauen. Meine andere These ist, dass der Trainer sich langsam, dass dieser Trainereffekt langsam nicht mehr so wirkt, weil der hat ja die Mainzer wirklich wieder zum Leben erweckt letzte Saison. Ja, wie siehst du es? Warum stehen die Mainzer bisher so schlecht, deiner Meinung nach?
Ich glaube, weil sie einfach die Spiele nicht gewinnen. Das ist so ein bisschen das größere Problem. Also, ja.
Okay.
Kaching. Nein, die haben mit Burkhardt halt eine Identifikationsfigur abgegeben, mhm. Der wahrscheinlich mehr wert fürs Team noch war, wie man wahrscheinlich auch denkt. Ja. Hollerbach finde ich einen der überschätztesten Spielern der Liga, muss ich auch ganz ehrlich sagen.
Ja, ich weiß, dem häufig auch keine Tränen so, hinterher.
Hat man den nicht auch schon halb zur Nationalmannschaft geschrieben?
Also, ja.
Weiß ich nicht, werde ich nicht so warm mit dem guten Mann. Und ja, die sind, ja, ist ein bisschen eine Wundertüte, glaube ich, aber auch, weil da fehlt vielleicht nicht viel, dass sie wieder ins Rollen kommen. Du musst es halt ausnutzen, die aktuelle Situation bei denen. Du musst es eiskalt ausnutzen, du musst da auch wieder wach sein, du musst präsent sein, du darfst dich nicht von denen überrennen lassen mit ihrem Hurra-Stil mehr oder weniger. Und die sind ja eine, die kämpfen. Und da musst du gegenhalten. Das ist eine ganze, also das, ja, und wenn du das nicht machst, dann überrollt dich so eine Truppe. Eine ganz einfache Sache.
Da ist ja, und gleichzeitig, ja, und gleichzeitig sind sie aber nicht mehr so, also sind sie, also offensichtlich gerade nicht so stark wie letzte Saison, wo du ja dann auch einfach nicht gut ausgesehen hast gegen Mainz. Das war ja dieses Spiel zu Beginn diesen Jahres, wo wir zuerst noch dachten, das ist ein Ausrutscher. War das die Woche vor oder die Woche nach Paris? Ich weiß es nicht mehr. Ja, und da haben sie dich ja auch überrascht, mit ihrer Kratzbürstigkeit. Und ich glaube halt, die werden immer noch fighten und rennen und kämpfen, aber ich glaube, die sind leichter zu knacken in dieser Saison als in der letzten Saison. Einfach, ja, wie gesagt, Burkhardt fehlt als Torjäger und als Integrationsfigur, ist fast an verschiedenen Stellen nicht. Und ich habe ja gerade schon das HSV-Spiel angesprochen. Die HSV-Spiele in der zweiten Liga, Liga und Pokal, glaubst du, wir gewinnen beide Spiele?
Ja.
Gut, ich nehme mich auch. Ja. Also Heimspiel auf jeden Fall. Also nach dem Auswärtsauftritt in Wolfsburg musst du dieses Heimspiel gewinnen. Und ich finde es geil, wenn wir die zu Null-Serie ausbauen würden. Mal schauen, ob das klappt. Aber
das verstehe ich noch nicht mal, wenn ich ehrlich bin. Also wenn es dann nachher ein 3-1 ist oder ein 4-1, nehme ich das auch. Ich nehme auch ein 2-1, Hauptsache gewonnen. Und den Pokal sowieso. Da ist es scheißegal, Hauptsache weiterkommen.
Ja, das sowieso. Und ich meine, wir haben jetzt natürlich noch das Spiel gegen Fenerbahce, wo wir noch nicht wissen, wie es laufen wird und was uns das abverlangt. Aber trotzdem denke ich, wir haben den Breitenkader, wir können wieder rotieren. Ich bin mal gespannt, gegen wen wir dann in Istanbul auflaufen und mit wem wir dann in Istanbul auflaufen. Also vielleicht bin ich auch gerade ein bisschen zu optimistisch nach dem Wolfsburg-Spiel, aber ich habe gerade echt ein gutes Gefühl einfach. Es ist immer, du musst immer gechingen von Spiel zu Spiel gucken. Aber wir könnten jetzt, wir sind jetzt, wir haben die hatten quasi einen Lauf, der durch die Länderspielpause ging. Und das ist echt schon mal viel wert, finde ich. Und deswegen glaube ich auch, dass wir beide Spiele gewinnen und dann im Pokal auch in die nächste Runde kommen. Am nächsten Mittwoch müssen dann mal schauen, ob wir vor dem Pokalspiel nochmal aufnehmen oder ob wir danach aufnehmen. Ich weiß nicht, was wir nächste Woche noch über Mainz sagen sollen. Schauen wir mal, wie wir das nächste Woche machen. Gut, Ausfälle, ja, mit Demirovic ist klar. Jamie Leveling soll wohl oder ist wieder fit. Das hat Sebastian Hoeneß ja bestätigt. Die haben alle Spieler, die gemeldet sind, sind dabei. Demirovic ist ja aktuell nicht gemeldet, deswegen ist er nicht dabei. Genau, und Justin Deal fällt leider aus. Da reden wir gleich noch drüber. Länderverletzung im rechten Sprunggelenk fällt bis auf weiteres aus. Bei der zweiten Mannschaft muss der ausgewechselt werden, auf die kommen wir gleich noch zu sprechen. Gut, zweiter kleiner Werbeblock. Wenn ihr uns nicht finanziell unterstützen könnt oder wollt, dann könnt ihr uns auch eine Rezension da lassen oder eine Bewertung. Das geht bei Apple Podcasts, wie gehabt, das kennt ihr. Das geht auch bei Spotify, da könnt ihr auch gerne die Folge kommentieren. Wenn ihr sie jetzt gerade hört, einfach auf die Folge klicken und dann auf eure Kommentare reinschreiben. Die lesen wir auch sehr gerne. Wenn ihr uns bei YouTube später hier im Real Life guckt, ihr könnt natürlich auch weiterhin hier gerne in den Chat schreiben, aber wenn ihr uns im Real Life auf YouTube schaut, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und aktiviert die Glocke, abonniert uns, dann freut es auch der Algorithmus, dann finden andere VfB-Fans uns noch leichter. So, zuletzt blicken wir auf die anderen VfB-Mannschaften und die Live-Spiele und ich nehme schon mal vorweg, es war zum zweiten Mal in Folge ein perfektes VfB-Wochenende. Und zwar, weil die Herren gewonnen haben, die Damen, die Herren 2, die U19 und die U17. Und sie wären sogar fast alle ohne Gegentore geblieben, wenn nicht die Frauen ein Gegentor kassiert hätten gegen Turbine Potsdam. Ich möchte aber starten mit einem Spiel, das, glaube ich, für die VfB-Frauen jetzt schon Legendenstatus hat.
Ja.
Es ging nämlich in der Männer-Länderspielpause, die Frauen haben jetzt Länderspielpause, deswegen ist das nächste Spiel in den ersten zwei Wochen. Es ging in der Länderspielpause der Herren, ging es nach Mainz, die einzige Mannschaft, die den VfB in den letzten zwei Jahren schlagen konnte, nämlich jeweils in der ersten Pokalrunde. Man ist ja ohne Niederlage durch die Regionalliga gekommen und hat ja in der zweiten Liga auch noch nichts verloren. Und es sah zwischenzeitlich nicht gut aus. Der VfB lag 4-0 hinten machte dann noch das 1-4, ich glaube, vor der Pause. Ja. Am Ende hieß es 5-4. Und zwar war es am Ende Rosa Rückert, die in der Nachspielzeit eine Granate losließ. Zum 5-4, Mainz zu dem Zeitpunkt schon in Unterzahl. Das soll aber die Leistung der VfB-Frauen nicht schmälern. Nicole Biller traf dann zwischenzeitlich Maxi Rall und Lynette Hoffmann, die dann den Ausgleich besorgt hat. Und dann, wie gesagt, Rosa Rückert. Also Wahnsinn, oder? Also, wir haben noch nicht viele Spiele der VfB-Frauen gesehen und die meisten waren sehr einseitig. Aber so zurückzukommen, also wirklich legendär und eine wahnsinnige Leistung der Mannschaft.
Ganz stark auf jeden Fall. Also wirklich ganz, ganz stark. Spricht für das Team, spricht für die Mannschaft, die jetzt auch in der Tabelle hervorragend dastehen als Aufsteiger.
Genau.
Das ist ja, ja, was will man mehr?
Genau, es gab nämlich dann am vergangenen Wochenende noch ein 2-1 gegen Turbine Potsdam, auch ein traditionsreicher Frauenfußballverein, der jetzt ja schon wieder abgestiegen ist in die zweite Liga und damit auf den VfB trifft. Jana Beuschland und Julia Glaser besorgten den Sieg und auch das war ein Spiel, was wieder gedreht wurde durch den VfB. VfB ist aktuell Zweiter in der zweiten Liga mit 18 Punkten, 5 Siege, 3 Unentschieden, 23 zu 11 Tore und sie sind nur ein Punkt hinter Sand und das hat so leichte Regionalliga-Vibes wieder, weil jetzt hängen wir schon wieder hinter Sand fest, so ein bisschen zumindest. War das letzte Saison? Nee, es war vorletzte Saison, wo die Sandfrauen, ja genau, wo Sand, damals war es Sand 2, jetzt ist es Sand 1. Bin ich mal gespannt, wenn man sah. Wann es da zum Spitzenspiel kommt, wer sich da durchsetzt. Beide Mannschaften haben die meisten Tore in der Liga 23. Also es läuft auf jeden Fall für die VfB-Frauen. Und klar, die Saison ist noch ein bisschen, es sind 14 Mannschaften, das heißt 26 Spieltage. Wir haben jetzt 8 absolviert. Aber nichtsdestotrotz ganz, ganz stark. Und schauen wir mal, wo die Reise noch hingeht. Jetzt ist Länderspielpause und dann geht es am 2. November um 14 Uhr gegen den Aufsteiger VfR Warbeien. Das liegt, glaube ich, irgendwo in NRW. Aber die sind auf dem letzten Tabellenplatz. Also würde mich wundern, wenn da der VfB nicht schon wieder gewinnt. Der VfB 2, zu denen kommen wir jetzt, also die zweite Herrenmannschaft, gewann 3-0 gegen Schweinfurt, auch gegen den Tabellenletzten. Mit in der im Kader standen oder auf dem Spielfeld standen Zagadou, Diehl und Davich, über Justin Diehl haben wir gerade schon gesprochen, der wurde verletzt ausgewechselt, hat aber vorher noch das 1-0 gemacht, sehr, sehr sehenswert. Fand ich sehr schönes Tor. Und ich habe vorhin bei Instagram noch so eine geile Szene gesehen, wo Korkut sich irgendwie mit den Schweinfurtern anlegt und ja, die ihn so ein bisschen rumschubst. Und für Korkut ist jetzt auch nicht der Größte. Und dann kommt der Papa. Dann kommt Daxo Zagadou mit all seiner Bundesliga-Champions-League-Erfahrung und zeigt den Schweinfurtern mal, wo der Bartel de Mosch holt, genau, sozusagen. Mischt sich da ein richtig geiles Video. Also Zagadou kann man eigentlich nur lieben. Schon allein wegen dieser Szene. Das zweite Tor war dann Nicolas Sessa mit dem Elfmeter, sein zweiter Saisontreffer, und Mansur Uru Takba macht mit dem per Elfmeter das 13-0 und langsam würde ich wirklich sagen, wir nehmen für jedes Bundesligaspiel ein paar Spieler aus der zweiten Mannschaft mit, nur um die bei Elfmetern einwechseln zu können. Also, genau, der VfB ist der Siebte in der dritten Liga mit 18 Punkten, 5 Siege, 3 Unentschieden, 3 Niederlagen, 15-15 Tore. Also, super für eine Mannschaft, die für die es eigentlich nur um Klassenerhalt geht, um darum Spieler auszubilden, kann man sich nicht beschweren. Am Samstag geht es um 14 Uhr zu Jahn Regensburg. Trainer dort ist übrigens Michael Wimmer. Seitdem wird bis dahin noch rausgeschmissen. Die sind nämlich auch nur 16. als Absteiger, meine ich. Ist die letzte Saison abgestiegen wieder, oder war das die Vorsaison? Ich weiß gerade gar nicht mehr.
Die sind jetzt abgestiegen.
Die sind jetzt abgestiegen, meine ich, genau. Ja, genau. Also Jahn Regensburg mit Trainer Michael Wimmer. Bin ich mal gespannt. wie das ausgeht, aber auch da rechne ich den VfB-Amateuren gute Chancen aus. Die U19 hat auch kein Gegentor kassiert. 5-0 hieß es am Ende in Fürth. Matthäus Zickers mit seinem 6. Saisontreffer, Enes Ritschipi traf zweimal, hat schon 11 Saisontreffer. Ivan Knesevic und Tunkay Durna stellten dann den Endstand her. Der VfB ist Tabellenführer mit 19 Punkten in dieser U19-Nachwuchsliga und spielt jetzt am Samstag in Ingolstadt um 11 Uhr. Und die U19-Junioren spielen ja auch im DFB-Pokal. Da wurde jetzt das Achtelfinale ausgelost und es geht nach Braunschweig. Ich hoffe, es ist ein bisschen entspannter als bei den Herren. Dann, die U17 gewann 4-0 in Ulm und macht damit das perfekte VfB-Wochenende perfekt. Und auch ohne Gegentor, Moritz Schäfer traf, Atacebi, Kian Speidel und dann gab es noch ein Eigentor der Ulmer. beziehungsweise ich habe Quatsch erzählt, das war das Spiel in der Länderspielpause, weil die ja keine Länderspiele hatten. Am 8. Spieltag, am vergangenen Wochenende, da gab es auch ein 2-0-Spiel, nämlich ein 3-0 im Derby gegen die Kickers. Daheim Kian Speidel dann mit seinem 4. Saisontreffer, Seleot Linikov und William Recupero steuerten die anderen Tore bei. Der VfB, also Derby-Sieger, Tabellenzweiter mit 16 Punkten. Und sie spielen jetzt am Samstag um 13 Uhr gegen Freiburg. Das heißt, das ist ein Spiel, das könnt ihr auch in Bad Cannstatt gucken. Zuletzt noch der Blick auf die Leihspieler. Jasinho Malanga wurde nach 76 Minuten beim Stand von 4-0 eingewechselt, als Elversberg 6-0 gegen Fürth gewann und sich damit an die Spitze der zweiten Liga setzt. Das ist echt Wahnsinn. Vor allem, wenn man sich dann anschaut, ich habe den Namen vergessen von dem Spieler, der den Hattrick gemacht hat, der ja so ein bisschen Dennis Undorf mäßig vor 2 Jahren noch irgendwo in der Regionalliga rumgekrebst hat. Also das heißt, dass wir jetzt die Elversberger nicht komplett auswendig können, aber ja, also ganz, ganz stark. Jovan Milosevic war zur Abwechslung nicht getroffen. Partizan gewann gegen Baka Topola. Er wurde nach 62 Minuten ausgewechselt. Partizan ist es Zweiter, weil Roter Stern sein Nachholspiel mal gewonnen hat und jetzt wieder auf vorne ist. Aber wurde ja schon häufiger auch in den Medien berichtet. Partizan mit einer ganz starken Saison bisher. Dennis Seim hat 3 Gegentore kassiert. Aber das Gute ist, Paderborn hat 4 geschossen. Auch ein sehr wildes Spiel. 4-3 hieß am Ende gegen Bielefeld. Er hat natürlich wieder durchgespielt. Paderborn ist jetzt Dritter. Also wir haben 2 VfB-Spieler, die hier um den Aufstieg kämpfen. Und der letzte, bei dem geht es um was ganz anderes, Laurin Ulrich. 0-0 in Darmstadt. Nach 65 Minuten wurde er ausgewechselt. Laurin Ulrich startet immer bei Augsburg, immerhin. Und Magdeburg ist Tabellenletzter. Und nachdem sie in der Länderspielpause ein Testspiel verloren haben, wurde auch Markus Fiedler, ehemaliger VfB-Zweittrainer, leider entlassen in Magdeburg. Finde ich ein bisschen schade. Weil wenn du dich für einen Trainer entscheidest, der bisher nur im Nachwuchsbereich gearbeitet hat, Fiedler kam, glaube ich, bei uns aus der U17, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja, schade, dass das für ihn nicht dann nichts geworden ist, aber mal schauen. Vielleicht sehen wir ihn ja demnächst wieder irgendwo anders. Und damit sind wir am Ende unserer Folge, vielleicht ein bisschen kürzer als sonst, aber nur ein bisschen. Wir hoffen, ihr kriegt das noch rechtzeitig gehört vor dem Anpfiff um 18 Uhr, 18.30 ist, glaube ich, nur 18.45.
Ja, also ganz komische Zeit, glaube ich.
War's nicht. Ja, genau. Muss ich mal nachgucken. Danke euch auf jeden Fall fürs Zuhören an dieser Stelle. Danke auch für alle, die 18.45. uns... 18.45, ja, genau, ich richtig in Erinnerung. Danke für diejenigen, die uns im Livestream verfolgt haben. Wir können uns, wie gesagt, in jeder, fast jeder Podcast-Folge, das heißt, es kommt uns bei technisch was dazwischen, auf twitch.tv/rund-um-den-Brustring zuschauen, auch live. Und die nächste Folge müssen wir schauen, wie wir es machen, ob es sinnvoll ist, auf 2 Spiele zurückzublicken und dann über Mainz zu reden, die wir gerade erst gesehen haben, oder vielleicht über 3 Spiele reden. Das müssen wir nächste Woche mal schauen. Hat natürlich auch ein bisschen was mit unserem Zeitbudget zu tun. Auf jeden Fall fahre ich jetzt mal das Outro ab. Vielen Dank, dass ihr uns diese Woche auch durch diese Podcast-Folge begleitet habt und wir hören uns nächste Woche. Ciao!
Auf Wiedersehen!